Vor ein paar Wochen habe ich so aus dem Augenwinkel eine Person gesehen, die schwer bepackt war. So, funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, schwer bepackt war, kam offensichtlich vom Einkaufen. Eine ältere Frau hatte 3, 4, 5 schwere Taschen und schleppte sich so immer so einen Fuß vor den nächsten und mir tat das unglaublich leid. Und habe ich das so beobachtet ganz kurz, dann hielt ich an und fragte, ob ich ihr helfen kann, ob ich sie vielleicht kurz nach Hause begleiten kann, ihre Taschen tragen kann oder so. Sie guckte mich so an und sagte nein. Sie möchte das gerne alleine schaffen. Jetzt weiß ich nicht, ich habe gedacht, vielleicht habe ich nicht so seriös gewirkt oder vertrauenserweckend, liegt am Bart oder warum auch immer, haben die Leute Angst vor mir. Und ich habe so verstanden, das Angebot kommt ganz lieb gemeint an, aber sie wollte diese Last alleine schultern. Und da habe ich gedacht, wie viele Menschen hat Jesus wohl in seiner Zeit hier auf der Erde getroffen, die tatsächlich ihre Last auch alleine tragen wollten und die ihre Lasten krass trugen. Sie brauchten keine Einkäufe zu tragen, aber viele Menschen, die mit Sorgen beladen waren, mit Krankheiten, Isolation, Ausgegrenztheit, die eben nicht so in dem Mainstream der Leute dabei waren, sondern ja an den Rand gedrängt wurden oder am Rand standen, vielleicht sogar manchmal am Rand sein wollten und das Ganze so beobachten. Und Jesus ging auf sie zu. Er versteckte sich nicht. Jesus ging dahin, wo es ganz oft wehtat, wo man vielleicht gar nicht sein wollte. Und er begegnete den Menschen, die im Abseits waren, und er erzählte dann immer wieder Geschichten und rief die Menschen dazu auf, dass sie auch ihre Liebe, ihre Zeit mit Menschen teilen sollten, die eben nicht im Zentrum stehen und im Außen waren. Und manche Leute nahmen seine Hilfe an und es gab auch Menschen, die nahmen seine Hilfe nicht an. In Lukas 15 steht eine interessante Geschichte, in die ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen will, wo Jesus eben genau das tut und Menschen begegnet. Ich lese ab Vers 1 in Lukas 15. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, und Jesus, um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Die Einleitung einer Geschichte, in der Jesus einfach alle Menschen trifft. Er trifft Sünder, die also in ihrem Handeln von Gott fern waren, die dachten, wir können es besser ohne Gott. Und er trifft auch die vermeintlich Gerechten, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und das finde ich spannend zu sehen, dass Jesus nicht immer nur diese eine homogene Gruppe traf, die sich für ihn interessierten oder die sagten, Mensch, wir tun jetzt alles genauso, wie Jesus das gerne möchte, sondern es trafen sich alle Menschen bei ihm, aus jedem Stand, mit jedem Glaubensinhalt. Und die ihn suchten, denen begegnete er. Er begegnete denen, die ihn hassten und sogar denen, die sich im ersten Moment vielleicht gar nicht trauten, sich ihm zu nähern. Und da waren die sehr, sehr geistlichen Menschen seiner Zeit, die hier Pharisäer und Schriftgelehrten genannt wurden, die ein geistliches Anliegen hatten, die genau das tun wollten, was Gott wichtig war, und ihr Ziel war es, eine Gesellschaft zu prägen, die sich komplett an die Gesetze Gottes hielt. So sehr, dass sie auf der anderen Seite alles verabscheuten, was sich dagegen wandte oder was nicht ihrer Auslegung des Gesetzes standhielt. Ihr Blick von Gottes Heiligkeit bedeutete, dass auch alles, was nicht in dieses Schema passte, alles, was anders war, alles, was ja vielleicht so ein bisschen schmutzig war, auch das mussten sie ausgrenzen. Und damit mussten sie in dem Moment, wo sie Menschen ausgrenzten, die Gott nicht gefielen, haben sie gesagt, nahmen sie ihnen auch die Möglichkeit, Gott an Orten zu treffen, an denen sie ihn normalerweise hätten treffen können, nämlich in den Synagogen oder am Tempel. Und das taten sie, diese Ausgrenzung der Menschen taten sie aus dem reinsten Gewissen. Und weil sie eben diese Heiligkeit Gottes nicht verletzen wollten. Was aber dabei passiert ist, dass sie Menschen mit Krankheiten oder die sich durch ihr Handeln gegen Gott stellten, einfach ausgrenzen und sogar so weit ausgrenzten, dass sie dann außerhalb der Gesellschaft lebten. So waren die Menschen nicht nur innerlich fern von Gott, sondern auch äußerlich fern von Gott. Und jetzt kommt Jesus und trifft sich einfach genau mit diesen Menschen, die sie an den Rand gedrängt haben. Und sie fangen sich an, über Jesus zu ärgern, weil er sich diesen Menschen, die krank sind, die Sünder sind, die Dinge falsch tun, weil Jesus sich diesen Menschen zuwendet. Und Jesus isst mit ihnen. Er teilt sein Leben mit Zolleinnehmern, mit den Betrügern, mit den Verrätern der jüdischen Gemeinschaft. Er teilt sein Leben mit Prostituierten, die ja offensichtlich dem moralischen Gottesanspruch oder dem Anspruch des Gottesbildes nicht entsprachen. Und in seinem Hinwenden zu ihnen provoziert er natürlich die ganzen Pharisäer. Er sagt, sowas geht doch nicht. Sie verstehen es nicht. Sie wollen es nicht verstehen, wie man ein gottgefälliges Leben leben kann und gleichzeitig sich mit Menschen abgibt, die damit nichts zu tun haben wollen. Wie kann er sich denn mit diesen Sünderinnen und Sündern verbünden? Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass bei den Menschen damals, bei den Schriftgelehrten damals, jede Art von Krankheit auch ein Zeichen war von Gottverlorenheit. Anderes Denken, anderes Glauben passte nicht in ihr Schema. Zum Beispiel, als er diese Frau am Jakobsbrunnen trifft, die keiner mehr sehen will, weil sie eine Prostituierte ist, die selber niemanden mehr sehen möchte und aus Scham zu einer Zeit an den Brunnen vor ihrer Stadt geht, an dem sie niemanden erwartet zu treffen, der sie verurteilt. Dort spricht Jesus mit ihr und er offenbart ihr etwas ganz Besonderes, nämlich dass er der von Gott gesandte Messias ist. Und in einem wunderbaren Moment stellt er sie wieder her, er gibt ihr ja Ehre und Ansehen und er stellt diese Frau tatsächlich wieder her und macht sie wieder zu einem Teil der Gemeinschaft. Und so wendet sich Jesus immer wieder den Diskriminierten, den Verletzten zu und stellt sie wieder her. Und ein krasses Zeichen für Zuwendung sind diese gemeinsamen Essen. Essen, dabei ging es in der Zeit nicht nur einfach darum, den Hunger zu stillen, sondern Menschen wurden quasi durch das Essen, wurde ihnen ein sichtbares Zeichen gegeben, dass sie integriert sind, dass sie dazugehören, dass sie es wert sind, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und Jesus aß mit diesen Ausgegrenzten der Gesellschaft und zeigte damit deutlich, dass er seine persönlichen Grenzen der Abgegrenztheit viel, viel weiter zog, als die Pharisäer es jemals tun konnten. Das Essen mit Andersdenkenden bedeutete, dass sie aufgenommen waren, dass sie integriert waren. Und deswegen werden die Feste und Essen, bei denen Jesus ist, immer wieder zum Anstoß für alle Leute, die so religiös denken, zu sagen, wie kann er denn nur mit denen zusammen essen? Mit anderen Worten, wie kann er sie integrieren? Warum stößt er sie nicht weg? Warum zieht er sie ran? Und in der Teilnahme an einem Essen macht Jesus schon deutlich, ich wende mich den Leuten zu, die am Rand stehen. Er integriert, anstelle auszugrenzen. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er sich von diesen Menschen berühren lässt, tatsächlich berühren lässt. Die Pharisäer gingen in ihrem Denken davon aus, dass sie Gott genügten, dass das, was sie tun, richtig ist. Und dass wer seinen Platz durch Sünde oder Krankheit in der Gesellschaft verraten hat, dass er es nicht mehr wert war, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden und deswegen tatsächlich zu Recht als Außenseiter wahrgenommen wurde. Und entsprechend hart und angstbesetzt versuchten sie auch jetzt, die Glaubenden zu schützen, indem sie sich immer wieder klar abgrenzten und zu sagen, nee, mit den Kranken dürft ihr nichts zu tun haben, mit denen die Sünder sind, dürft ihr nichts zu tun haben, weil wir sind die Exklusiven. Und so war es für sie ganz klar und auch nur natürlich, dass sie gar keine Gemeinschaft mit Menschen haben wollten, weil sie letzten Endes Angst hatten, dass sie durch den Kontakt mit Menschen, die Außenseiter waren, selbst zu Außenseiter werden könnten. Und wenn wir darüber mal nachdenken, ist es etwas, was es in unserer Zeit jetzt immer noch gibt. Das ist vielleicht etwas subtiler, aber immer noch genauso real. Die meisten von uns haben echte Schwierigkeiten, sich Menschen in Krisen oder Außenstehenden zuzuwenden. Das gilt natürlich nicht für alle und wenn du jetzt sagst, nee, ich habe damit überhaupt kein Problem, alles total easy, aber die meisten Menschen, denen fällt es schwer. Weil wir letztlich in uns drin, wenn wir mal reinfühlen, vielleicht so eine Angst fühlen vor der Überwältigung von den Gefühlen und von den Problemen von anderen. Und wir haben oft Schwierigkeiten, die intensiven Gefühle von anderen Menschen auszuhalten, seien es Trauer, Angst, Ohnmacht. Und es fällt schwer, sich mit der Aussichtslosigkeit einer außenstehenden Person, ja, diese Aussichtslosigkeit an sich ranzulassen, sich damit konfrontieren zu lassen. Und dann weicht man dem lieber aus, wir wollen, dass alles gut ist, wir bügeln drüber nach dem Motto, das wird schon, brauchst nur noch ein bisschen Zeit. Und anstelle uns auf die Menschen einzulassen, bei ihnen zu sein und zu spüren, wie es ihnen geht, grenzen wir uns ab, wir schauen einfach weg, wir gehen einfach woanders hin. Wir fragen nicht wirklich nach dem, ja, wir fragen nicht wirklich danach, wie es ihnen geht oder was sie brauchen, aus Angst vor diesen überfordernden Gefühlen. Und das Spannende ist, dass die Pharisäer genau in dieser Angst lebten. Der Angst, selber ausgegrenzt zu werden. Wenn ich Zeit mit den Ausgegrenzten verbinde, dann könnte mich das ja selber zum Ausgegrenzten machen, weil ich vielleicht irgendwas übertrete, weil ich vielleicht mich unrein mache, sodass ich auch dort, ja, dass ich keinen Rückweg mehr in die Gesellschaft habe. Vielleicht ist ihr Einfluss schlecht auf mich wirken, wird mir Unglück bringen. Und das Spannende ist, dass Jesus es genau andersrum lebt und letztlich lehrt. Er weiß, dass die Gemeinschaft mit ihm, die Gemeinschaft mit Jesus heilsam ist. Dass sie uns wieder ganz macht. Und deswegen geht er gezielt auf Menschen zu, die ausgegrenzt sind und Heilung brauchen, die nicht dazugehören. Und Jesus macht das so durch sein integrierendes und nach damaligen Vorstellungen grenzüberschreitendes Verhalten deutlich, dass seine Liebe allen Menschen über alle Grenzen hinweg gilt. Und er fordert seine Nachfolger auf, es genauso zu tun, sich in seinem Verhalten zu orientieren und eben auf Außenseiter zuzugehen. Und in seinem Verhalten zeigt er den vermeintlichen Insidern, den Gerechten, den Schriftgelehrten, den Leuten seiner Zeit, die eigentlich doch den Willen Gottes tun wollen, auf, dass ihr ausgrenzendes Verhalten, sich dieses ich halte mich für etwas Besseres, dass das nicht den Geboten Gottes entspricht. Dass sie dort etwas tun, obwohl sie es aus dem vermeintlich reinen Gewissen tun, was Gott eigentlich gar nicht gefällt. Weil es das höchste Gebot ist, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und während Jesus die Leute das lehrt, erzählt er eine ganz interessante Geschichte. Kennen viele von euch das Gleichnis von diesem barmherzigen Samariter? Um dort zu zeigen, wie sieht denn jemand aus, der sich liebevoll seinem Nächsten zuwendet? Genau diese Liebe, die Jesus auch tut, praktiziert und nachvollziehbar gegen Ausgegrenzten tut. Und er erzählt die Situation, wie ein Mensch ausgeraubt und verletzt am Wegrand steht. Erst sehr spät hilft ihm jemand. Er ist dort, ja, er blutet und ist zu schwach, um sich selber zu helfen. Und drei Menschen gehen schon an ihm vorbei, die aufgrund ihrer Position, letztlich auch wegen ihrer kulturellen Nähe zum Überfallopfer eigentlich helfen müssen, aber sie lassen sich auf Ausreden ein und helfen nicht. Sie sehen sich aufgrund des Gesetzes nicht dazu in der Lage oder schlicht sie verweigern ihre Hilfe, diesem Mann, der dort geschlagen und verletzt liegt, zu helfen. Und jetzt kommt ein Mann, von dem man es nicht erwarten würde, dass er hilft, ein Samariter, ein verhasster Andersgläubiger, jemand, der, ja, mit dem man überhaupt keinen Kontakt haben sollte. Und er tut genau das, was der Verletzte braucht. Was der Verletzte braucht, damit er überhaupt wieder zurück ins Leben kommen kann. Er nimmt ihn auf, er versorgt seine Wunden und bringt ihn an einen Ort, an dem ihm geholfen wird. Zu einem Überfluss bezahlt er sogar noch die Krankenpflege des Mannes, ohne dass eine finanzielle Grenze gesetzt worden wäre. Und dann wendet sich Jesus den Menschen zu, nachdem er diese Geschichte erzählt hat, und fragt sie, ja, wer ist denn der Nächste? Wer hat seinen Nächsten geliebt? Wer hat Liebe zum Nächsten gezeigt? Und er sagt, die Liebe ist die ultimative Erfüllung des Gesetzes. Sich Menschen zuzuwenden, ja, wo man sich vielleicht zuerst abwenden möchte. Dieser Mensch tut den Willen Gottes viel, viel mehr, als die Menschen vor ihm es taten, die mit der Motivation ja eigentlich kamen, Gottes Gesetze einzuhalten, aber sich letztlich distanzierten und dabei am Willen Gottes komplett vorbeilebten. Und damit spricht Jesus uns ja schon direkt und ganz persönlich an. Wie sieht es denn bei uns aus, wenn wir Gott gefallen wollen? Wie sieht's, was tun wir im Moment, wenn wir Gott gefallen wollen, aber er uns dann an Orte bringt, von denen wir uns eigentlich fernhalten wollen? Zurück nochmal zum Essen. Ein Teil eines Essens war immer, dass es nach dem Mahl einen sogenannten Unterhaltungsteil gab, zum Nachtisch. Und bei dem erzählte Jesus gewöhnlicherweise Geschichten. Und so auch die folgende. Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eins würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wie geht ein Schaf verloren? Wir merken das schon in der Formulierung. Das ist kein aktiver Teil. Es ist nicht ein aktiver Teil wie weglaufen, sondern es ist passiv. Verloren werden. Wie geht es verloren? Es verliert den Anschluss an eine Herde. Das kann durch einen Angriff geschehen, das kann durch Verletzung, Schwäche, vielleicht auch durch Ablenkung passieren. Aber letztlich findet sich dieses Schaf ohne die schützende Herde wieder. Und alleine ist es den allen Gefahren seiner Umwelt ausgesetzt. Der Schutz der Herde und der Schutz vor allem des Hirten fehlt diesem alleine gelassenen Schaf. Jesus erzählt den Menschen die Geschichten nicht, um ihnen was über Schafe beizubringen. Ja, da sind nicht so viele Hirten, die er jetzt lehrt und sagt, ah, passt mal darauf auf, sondern natürlich ist ihm klar, er will, dass wir diesen Transfer mitbekommen. Das ist eine Geschichte, die was mit ihrer Lebenswelt zu tun hat, aber die sie ganz was ganz anderes lehren soll. Die Zuhörer wissen natürlich, dass es Leute gibt, die nicht mehr zur Herde gehören, die draußen sind, die nicht ein Teil dessen sind, was einfach zum Volk zu gehören, weil sie aufgrund ihrer Lebensumstände wie Krankheit, sozialer Stand, Schicksale, was auch immer, zu Außenseitern geworden sind. Sie durften zum Beispiel nicht mehr in den Dörfern und Städten leben, mussten draußen leben, weil sie krank waren. Ihnen blieb jeder Zugang zur religiösen Praxis verwehrt. Sie durften auch nicht an gesellschaftlichen Events, die so teilnehmen, die so zentral waren für das Erleben des Dazugehörens waren, dort durften sie nicht mehr teilnehmen. Sie waren einfach wirklich draußen. Und auch das erleben wir jetzt in unserer Gesellschaft immer wieder. Wie gesagt, ein bisschen subtiler, nicht mehr so eindeutig wie damals. Aber Menschen finden sich in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld als Außenseiter wieder. Meist wegen ihrer Lebensumstände oder wegen der Erfahrungen, die sie gemacht haben. Da ist die soziale Ausgrenzung aufgrund von Fremdheit oder Andersartigkeit in den Bereichen Kultur oder Vorlieben, Vorurteile, Mobbing, Rassismus. Und hier kannst du eigentlich fast alles einsetzen, wo sich Menschen unterscheiden und dann ausgegrenzt werden. Und diese Verletzungen führen dann zur Isolation, die so weit gehen kann, dass Menschen gar kein Bedürfnis mehr haben, sich irgendwo zu integrieren und sagen, sich damit abfinden und sagen, na, dann bin ich halt alleine. Und das gibt es natürlich nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern das gibt es auch hier in der Gemeinde. Und dann ist wichtig, sich zu fragen, wie fühlen sich denn Menschen im Außen? Wie fühlen sich ausgegrenzte Menschen, die nicht mehr dazugehören? Wenn man jetzt sagt, ha, das ist bestimmt nicht ganz so ein schönes Gefühl, dann ist es deutlich untertrieben. Es kommt zu Gefühlen wie Zorn, Wut, sich bedroht zu fühlen, letztlich dieses Unvermögen, irgendwas tun zu können und sich so ausgeliefert zu fühlen von allen anderen. Ja, die gehören dazu, aber ich nicht. Und auf all das spielt Jesus hier in dieser Geschichte an. Und seine Zuhörer können sich dieses verlorene Schaf bildlich vorstellen. Dieses Schaf ist, wenn es nicht gefunden wird, wenn sich niemand aktiv auf die Suche macht, zum Tode verurteilt. Es kann sich alleine nicht gegen Feinde wehren, sondern es wird sterben. Und jetzt fiebern so alle mit diesem Hirten, als Jesus sagt, der Hirte macht sich auf die Suche. Es fiebern alle mit, wird diese Geschichte ein Happy End haben? Wird der Hirte sein Schaf finden? Weil sie wissen, wenn er es nicht findet, dann ist dieses Schaf dem Tod ausgeliefert. Und das ist die Perspektive, die Jesus für seine Zuhörer eröffnen will. Es geht letztlich nicht nur Schafen so, wenn sie verloren sind, sondern es geht auch ausgegrenzten Menschen so, dass sie verkümmern und dass sie das Leben nicht mehr so leben können, wie es für sie vorgesehen ist. Und für den Hirten ist klar, nicht ein Schaf ist egal. Warum? Weil Gefahr droht. Es lohnt sich, dem Verlorenen nachzugehen. Es lohnt sich, dieses Schaf zu suchen, auch wenn es Anstrengung oder eventuell persönliche Gefahr bedeutet. Aber die Pharisäer leben ja die Anstrengung genau andersrum. Sie sagen, auf gar keinen Fall mit dem Ausgegrenzten was zu tun haben, hier in Sicherheit bleiben. Und Jesus geht auf sie zu. Dort, wo die Pharisäer jeden Kontakt vermeiden wollten, zeigt Jesus, das Ausgerissene, das Außenstehende, das ist mir besonders wichtig. Und das Spannende ist, dass Jesus dieses Prinzip nicht nur einfach lehrt und jetzt seinen Jüngern sagt, so, das machen wir jetzt mal, aufgepasst, sondern dass letztlich er selber diese gute Nachricht ist. Diese unerwartete Wendung, mit der eigentlich niemand in seiner Zeit rechnet. Gott, der gute Hirte, wendet sich seinen verlorenen Schafen, den Menschen auf dieser Welt zu. Jesus selbst kommt in ihre Verlorenheit. Er wird Mensch auf dieser Erde. Er geht selber in die Trennung, an den Ort, wo eigentlich alles verloren ist. Und er sucht uns Menschen, um uns wieder zum Vater zu bringen, damit wir nicht sterben, sondern damit wir ewiges Leben bei ihm haben können. Jesus kommt in die Welt, er wird Mensch und sucht aktiv nach uns. Das ist seine Motivation in der Welt. Dafür gibt es ihn hier. Der Hirte sucht also und er findet sogar. Das Schaf ist in Sicherheit in dem Moment, wo der Hirte es entdeckt. Und diese Begegnung ist der Schlüssel für das Verlorensein des Schafes. In diesem Moment sind alle Bedrohungen Geschichte, weil es weiß, es ist, ja, der Hirte ist da und wird sich jetzt kümmern. Das Schaf, aber vielleicht, dem geht es so, dass im ersten Moment das zwar realisiert, ja, da ist der Hirte, aber es wird immer noch Angst haben. Es wird immer noch zittern, wird sich immer noch nicht wohlfühlen. Und so nimmt es der Hirte auf seine Schultern, wie Jesus es beschreibt, und er hält die Füße des Schafs fest und hält es ganz nah an sich heran. Er hält das Schaf mit seinem direktesten Kontakt und er lässt zu, dass es ganz nah an ihm dran ist. So kann das Schaf den Hirten spüren und gewinnt mit jedem Schritt ein bisschen mehr Sicherheit. Ich kenne dieses Gefühl, wie das ist, gerade wenn unsere jüngeren Kids, ne, wir haben 2 Zwillinge, 9 Jahre alt, und wenn die so richtig wütend sind oder aufgeregt sind oder sich über irgendwas krass ärgern und nur noch alleine sein wollen und auf der Couch sitzen und irgendwie ja, wütend sind, Angst haben, sich alleine fühlen. Der Schlüssel in dieser Situation, was ich rausgefunden habe, für mich ist eine Umarmung. Eine sanfte, aber doch bestimmtes Festhalten und ihnen damit Halt geben. Natürlich nicht, wenn sie das gar nicht wollen, aber meistens lassen sie das zu und dann werden sie getröstet. Sie können sich wieder sammeln, weil sie erleben, sie brauchen sich nicht selber zu schützen, sondern sie erleben Schutz. Einfach zu umarmen, da zu sein, das ist das, was der Hirte tut. Und ich vermute, in dem Moment, wo die Pharisäer gehört haben, diese Geschichte von Jesus gehört haben, wo sie realisiert haben, es geht hier nicht um Hirten und Schafe, sondern es geht eigentlich um uns, wie wir leben sollen, wie wir mit ausgegrenzten, mit ausgerissenen Menschen umgehen sollen. Also ihnen nah sein, dass Jesus in diesem Moment, dass sie gecheckt haben, krass, der Jesus will uns krass provozieren. Das geht doch überhaupt nicht. Klar ist, dass ein Hirte sein Schaf rettet und sucht, ja. Aber sollte Gott oder sollten wir als Menschen wirklich auf Menschen zugehen, die wir selber ausgegrenzt haben? Mit gutem Recht? Sollen wir sie wirklich trösten und integrieren? Auf ihre Bedürfnisse achten? Achtet mal im letzten Absatz dieser Geschichte darauf, was die Freunde des Hirten tun. Wieder daheim würde er, der Hirte, allen Freunden und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er ein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und das gar nicht vom Weg abirrten. Was hier passiert ist, der Hirte teilt seine Freude. Er lädt alle ein, sich mit ihm zu freuen. Und Freude anstelle von Verwunderung, Freude anstelle von Abkehr. Weil das die Atmosphäre ist, die im Himmel herrscht. Und diese Freude soll geteilt werden. Ja, es geht nicht darum, dass einer alleine dieses Werk tut, zu Menschen, zu Ausgegrenzten hinzugehen, sondern dass sich alle, dass die Gemeinschaft sich daran integriert, dass alle mithelfen. Aber damit diese Freude entsteht, muss es Menschen geben, die wie der suchende Hirte nach draußen gehen und Menschen wieder integrieren. Und weil diese Freude dann so ansteckend ist, ist auch die Aufforderung, selber zu suchen. Selber ja einfach zur Freude beizutragen, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Jesus bleibt natürlich letztlich immer noch der, der rettet, der wiederherstellt, der heilt. Aber unser Auftrag ist es, auch für uns jetzt, ist es zu suchen. Stell dir vor, wie es aussehen würde, wenn du ausgegrenzten Menschen deinen Kontakt anbietest. Für sie da zu sein. Dass du diese Angst vor der eigenen Ausgrenzung überwindest oder die Angst vor dem Leid und dem Schmerz der anderen und es mitträgst. Ich weiß persönlich, wie das ist. Wenn man mit Menschen zusammen ist, die Leid tragen, die Schweres tragen, das ist nicht leicht. Oft fehlen mir die Worte. Oft fehlt die Lösung. Ob es die Lösung überhaupt gibt, weiß ich gar nicht. Die Idee aber wenigstens, wie man helfen könnte, wie man trösten könnte. Oft sitze ich da und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber letztlich geht es in den seltensten Fällen darum, irgendwas zu tun oder irgendeine Lösung anzubieten. Was gebraucht wird, ist der Kontakt. Einfach da zu sein. Du kannst einfach da sein. Du kannst zuhören und versuchen mitzufühlen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, dass man gemeinsam Dinge an Jesus abgeben kann. Und einfach zu hoffen, dass der Schmerz, das bei der Person vielleicht gar nicht zulässt, dass sie Hoffnung haben, dass du Hoffnung schenkst für diese Person. Und wenn ich das Ganze erlebe, dann weiß ich, ich brauche diesen direkten Kontakt zu Jesus. Und dann spreche ich mit ihm hinterher über die Schicksale, die ich gehört habe. Dann flehe ich ihn an, manchmal schreie ich sogar, manchmal äußere ich ihm gegenüber mein Unverständnis über das Leid oder was Leute tragen müssen, weil ich das nicht verstehe. Und dann suche ich seinen Trost, von dem ich weiß, dass er ihn hat. Diese Nähe, dieses verlorene Schaf, was er auf seinen Schultern trägt, diese Umarmung, die er schenkt. Und aus dieser Nähe von Jesus bekomme ich das, was ich weitergeben kann, um Zugehörigkeit zu schaffen, um Sicherheit oder Empathie zu schenken. Was Jesus hier tut, ist, er fordert seine Zuhörer indirekt auf, das Verlorene nicht aufzugeben, sondern sich auf die Suche zu machen. Mit dem Hirten zu gehen und ihn vorzustellen. Und genau damit möchte ich euch heute herausfordern. Wie geht Jesus mit Außenstehenden um und was bedeutet das für uns? Wen möchte ich suchen, der sich im Außen, außerhalb der Gemeinde oder des sozialen Umfeldes befindet, der oder die, die jetzt nicht mehr dabei sind, und wem kannst du die heilende Gemeinschaft anbieten? Und das ist vielleicht die Frage, die du dir stellen kannst, ob du das überhaupt willst. Will ich das überhaupt? Will ich Jesus hier folgen? Jesus provoziert seine Zuhörer, ja. Und vielleicht empfindest du diese Provokation da selbst und sagst, oh nee, das ist nichts für mich. Das halte ich ganz schlecht aus. Du suchst vielleicht Argumente, warum es nicht passt, auf Menschen zuzugehen, die nicht mehr ein Teil der Gemeinschaft sind. Oder, ach, will dir das überhaupt? Oder was auch immer. Aber Jesus fordert die Menschen in Lukas 6, 32 ganz krass auf. Er sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Jesus sagt hier ziemlich herausfordernd, dass sich Nächstenliebe nicht auf unsere Freunde und Besties bezieht, sondern er ruft uns auf, in Menschen zu investieren, wo wir nicht durch den Kontakt profitieren, wo wir nicht irgendwas zurückerwarten können. Und diese Motivation unserer Liebe zu anderen Menschen ist das, was Jesus letztlich zuerst gesucht, geliebt und angenommen hat. Und vielleicht bist du an dem Punkt, bevor du überhaupt diesen Schritt gehst und sagst, ah, wen suche ich denn jetzt, auf wen kann ich zugeben, wen kann ich Liebe und Kontakt anbieten? dass du dir die Frage stellen kannst innerlich, wenn du merkst, es fällt mir schwer, wie reagiere ich überhaupt auf Personen, die am Rand stehen? Nehme ich so überhaupt Menschen wahr, denen es so geht? Und wenn du dann erlebst und siehst und die Augen vielleicht eröffnest und siehst, Mensch, da war jemand aber wirklich lange nicht mehr in der Gemeinde oder ich habe Leute schon ewig lange nicht mehr, was weiß ich, aus meinem anderen Freundesumfeld gesehen und du denkst, oh, auf die gehe ich mal zu, die rufe ich an, die frage ich mal nach, dann ist das genau die zweite Frage, die du dir stellen kannst, wo möchte ich aktiver auf Menschen zugehen, die am Rand stehen? Und das können ja ganz kleine Dinge sein, wo du erstmal startest mit einem freundlichen Gruß, mit einer Postkarte, die man schreibt oder einfach einer WhatsApp-Nachricht nachzufragen, sie einzuladen, ihnen Kontakt anzubieten. Ich glaube, das ist das, was Jesus getan hat, als er diese Geschichte erzählt und selber lebt, was bedeutet, dem Verlorenen hinwegzugehen. Ein wichtiger Punkt, den ich zum Schluss noch nennen möchte, ist, dass es auch wichtig ist, dass wir so ein Gefühl brauchen, nicht übers Ziel hinauszuschießen. Menschen sind anders als Schafe. Und manchmal wollen Menschen am Rand stehen, weil sie vorübergehend vielleicht nicht die Kapazitäten haben, sich auf diese Gemeinschaft einzulassen. Und das ist wichtig, dass wir auch ein Gespür dafür bekommen, dass wir das unbedingt respektieren. Wir verstehen nicht immer alles, wie Menschen sich verhalten und wir wissen auch nicht, was sie erlebt haben, was sie gerade konkret durchmachen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht ja selber denken, ah, was ist genau das Wichtigste, was sie brauchen, damit es ihnen wieder gut geht. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass wenn ihr auf Menschen zugeht, dass ihr sie fragen könnt, was sie brauchen. Dass ihr ihnen diesen Kontakt anbietet, aber ihnen nichts überstülpt, dass es ja oder auch nichts Frommes überstülpt, sondern dass wir einfach sagen, was können wir tun, um Menschen wieder in diese Gemeinschaft hineinzuführen. Im 1. Thessalonicher Brief gibt Paulus der Gemeinde einen Wunsch weiter, mit dem ich euch auch segnen möchte. Dort schreibt er, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann. Ich glaube, was Paulus hier sagt, ist, er sagt, geht los. Wenn eure Liebe wächst, dann könnt ihr diese Liebe weitergeben und das tun, was Jesus uns vorgelebt hat. Ich möchte beten. Jesus, ich finde es faszinierend, wie du Geschichten erzählst. Und wenn wir so ein bisschen hinter die Fassade gucken, dass es nicht einfach nur Geschichten sind, die so nett anzuhören sind, sondern wo eine Tiefe drin steckt, die Leute, die es realisieren, vielleicht erstmal ärgert oder aufschreckt, aber die für uns auch so die tiefe Botschaft beinhalten, dass wir das tun sollen und dürfen, was du auch getan hast. Du hast dich Menschen zugewandt, ja, die aus der Sicht der Gesellschaft das eben nicht verdient haben. Und du hast es trotzdem gemacht. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns hier, dass du die Augen öffnest für Menschen, die unseren Kontakt brauchen, die vielleicht verloren gegangen sind oder sich selber ins Abseits gestellt haben, aber die eigentlich diese Nähe und Gemeinschaft brauchen. Da bete ich, dass du uns die Augen öffnest und uns dann zeigst, wie wir eben diese Nähe leben können. Und das tun können, was du getan hast. Bete einfach, dass wir diese Freude, die es bringt, wenn Menschen zu dir zu kommen, dass wir das erleben können, dass das unsere Motivation ist, ja, andere Menschen zu suchen, die zu dir gehören sollen. In deinem Namen. Amen.